mythisches Denken. Neben Animismus und Magie gehört ja die Analyse des mythischen Denkens zur Grundausstattung bei der Analyse und Rekonstruktion des archaischen Weltbildes und vorindustrieller Denkstrukturen. Man spricht ja in der Regel oft vom mythisch-magischen Denken der alten Völker oder von der mythischen Denkweise der vorindustriellen Kulturen oder von der magisch-animistischen, mythisch-magischen Denkweise. Das sind so verschiedene Kombinationen von Adjektiven und hat jeweils gemeint, dass wenn ein solches Adjektiv benutzt wird, wie mythisches Denken der alten Völker, dass man damit die Fähigkeit hat oder die Möglichkeit hat, einen Zugang zu diesem Denken zu finden. Ja, also Sie kennen das, die Entgegensetzung mythisches Denken, rationales Denken oder mythisches Denken, abendländisches Denken oder mythisches Denken versus wissenschaftliches Denken. Das sind ja so die Kontrastierungen, die man in den Geisteswissenschaften findet. Und man meint dann natürlich, dass wenn ich das archaische Denken oder das Denken der vorindustriellen Völker als mythisch bezeichne, vorrangig als mythisch bezeichne, hiermit das wesentliche Element dieser anders gearteten Denkweise gefunden zu haben. Ich glaube ja dann, dass das das wesentliche und entscheidende Kennzeichen sei zur Charakterisierung dieses Denkens. Und das ist ja der Grund, warum man es nicht einfach nennt, zum Beispiel das Denken der vorindustriellen Völker, sondern eben das mythische Denken. Wir werden aber feststellen im weiteren Verlauf, dass das mythische Denken eben nicht der einzige Unterschied ist. Der mythische Charakter des Denkens vorindustrieller Kulturen ist nicht der einzige Unterschied zum Denken der europäischen oder der westlichen oder der Industriegesellschaften, sondern das mythische ist nur ein Element, eine Manifestationsform des archaischen Denkens. Also stellen Sie sich vor, zum rationalen Geist gehört auch die Beherrschung der Algebra. Da würde man ja auch nicht sagen, das algebraische Denken, um das Denken der westlichen Kultur zu kennzeichnen. Würde man ja nicht sagen. Sondern man sagt eben das rationale Denken. Und das Algebraische ist dann eben nur ein Element oder eine Manifestationsform. Und so ähnlich muss man das mit dem mythischen Denken verstehen. Wenn die Philologen und die Historiker und die Kulturwissenschaftler eben vom mythischen Denken der alten Völker sprechen, dann gehen sie in einer falschen Weise vor. Sie glauben nämlich, dass es sich hierbei nicht um ein einzelnes Charakteristikum, um eine einzelne Erscheinungsform dieser anders gerichteten Ausformung des Denkens handelt, sondern sie meinen, das ist das Wesentliche, das ist das, worin sich das Denken der vorindustriellen Völker von dem der industriellen grundsätzlich unterscheidet. In Wirklichkeit ist das mythische Denken aber etwas, was parallel läuft zum magischen Denken, parallel läuft zum animistischen Denken, parallel läuft zu einem anderen kausalen Denken, parallel läuft zu einem anderen Vorstellen der Bedeutung der Vorsehung und so weiter. Verstehen Sie, das ist nur eine Manifestationsform, nur eine Erscheinungsweise dieses vorrationalen Denkens und es ist nicht sein Hauptkennzeichnen und schon gar nicht ist es das, was komplett das Denken vorindustrieller Völker ausmacht. Ne? Verstehen Sie? Ja, ist dazu eine Frage. Also um das ein bisschen zu veranschaulichen. Mythisches Denken heißt ja ein Denken aus der Einbildungskraft heraus, aus der Fantasie heraus. Aber in der letzten Woche hatten wir die Magie. Und die Magie ist ja auch etwas, was aus der Fantasie, aus der Einbildungskraft der Menschen hervorgeht. Wenn ich mir einbilde, ich könnte durch das Stechen einer Puppe einen Feind töten, sozusagen seinen Tod magisch in Gang setzen und verursachen, dann haben wir ja hier die Kreation der Einbildungskraft vorher. Hier haben wir dann vor uns, dass eine blühende Fantasie und eine blühende Einbildungskraft Menschen dazu veranlasst, so etwas zu glauben. Wenn ich mir einbilde, ich könnte durch ein Ritual, sagen wir mal, dass zum 1. Mai kleine Mädchen aus dem Fluss Wasser in das Dorf tragen, die Regenzeit herbeizaubern. Ja? Was habe ich dann vor mir? Eine blühende Fantasie, eine Einbildungskraft, eine kindliche Einbildungskraft. Das ist eine kindliche, blühende Einbildungskraft, die nicht vom kritischen Verstand, von der kritischen Ratio begrenzt wird, sondern die gewissermaßen an die Wunschgedanken und die Wunschgestalten, die es herausspinnt, glaubt. Ja? Das heißt, daran sieht man schon, man kann das mythische Denken auf eine tiefer gelagerte Strukturform der Psyche theoretisch reduzieren und muss dies sogar tun, um den Mythos zu erklären. Und man sieht, diese tiefere psychische Strukturform, von der die Einbildungskraft, die Fantasie, also die unkritische Fantasie und Einbildungskraft, ja auch nur eine Form ist, die dann aber auch die Magie produziert. Ja, also man könnte das auch so kennzeichnen. Hier mal diese hier. Ja. Also die Philologen glauben oft, insbesondere die Mythologen, das ist ja, Mythologen sind eben die Wissenschaftler, die sich mit dem Mythos oder mit der Mythologie beschäftigen. Die sagen oder glauben oft oder setzen voraus, weil sie es nicht anders kennen und nicht anders einschätzen können, das Denken der vorindustriellen Völker ist mythisch. Und sie meinen damit, dass sie das Ganze dieses vorrationalen Denkens theoretisch eingefangen und umspannt hätten. Nochmal den Vergleich, als wenn wir vom rationalen Denken der Industrievölker sagen würden, es sei ein algebraisches Denken. Ja, während ja der Umgang mit Substraktion und Division ist ja nur eine Komponente unseres Denkens, aber es kennzeichnet ja nicht unser Denken oder das Denken der industriellen Völker zur Gänze und in Totalität. Es beschreibt ja nur ein einzelnes Element und so ist das mit dem mythischen Denken auch. Wenn die Philologen glauben, und die Mythologen glauben, das mythische Denken sei das typische Kennzeichen der vorindustriellen Völker, des Denkens der vorindustriellen Völker, dann setzen sie hier einen Teil für ein Ganzes. Ne? Dann setzen sie einen Teil für ein Ganzes. In Wirklichkeit ist das nur eine Manifestationsform. Und das will ich jetzt eben nicht umfassend, sondern nur an einem Beispiel beweisen. Mythos und Magie sind natürlich die Folge einer ungebremsten Einbildungskraft. Einer kindlichen Einbildungskraft. So, aber diese Einbildungskraft ist ja auch nicht ein psychisches Vermögen, das für sich isoliert dastünde. Es ist ja nicht eine psychische Struktur, die in sich selbst Bestand hätte und in sich selbst ruhte, sondern ist ja auch wieder verwurzelt in tiefer liegenden psychischen kognitiven Strukturen. Denn was ist die Einbildungskraft? Zunächst mal ist die Einbildungskraft ja ein Vermögen, das haben alle Menschen. Es gibt ja keinen Menschen ohne Einbildungskraft, ohne Fantasie. Dichter nutzen die Fantasie, Filmproduzenten nutzen die Fantasie, Filmzuschauer, die Filme sich anschauen, haben ihre Fantasie in Bewegung gesetzt. Also es ist ein allgemein menschliches Vermögen, eben wie Denken und Wahrnehmen. Aber die Einbildungskraft von gebildeten Menschen ist nicht so geartet, dass es ermöglichen würde, an Mythen zu glauben, wie die alten Völker, werden wir gleich noch hören, oder zu glauben, dass Magie von Erfolg gekrönt sein kann. Ja, kein Mensch in einer Industriegesellschaft kommt auf den Gedanken, dass man mit Hilfe von Zaubersprüchen in die Unterwelt reisen kann oder dass man mit Hilfe von Zaubersprüchen aus Metall Gold machen kann oder dass man mit Hilfe von Zaubersprüchen Wetter produzieren kann oder dass man mit Hilfe von Zaubersprüchen in die Vergangenheit reisen kann oder mit Hilfe von Zaubersprüchen für Unsterblichkeit sorgen kann. Niemand, der in einer Industriegesellschaft aufwächst und einen gewissen Bildungsstand hat, 2 Schuljahre mögen genügen, ist dazu in der Lage, eine solche Einbildungskraft in Bewegung zu setzen. Die Kinder schon. Das ist die Einbildungskraft der Kinder. Und das ist die Einbildungskraft der alten Völker. Das heißt, zwar haben alle Menschen eine Einbildungskraft, aber eine blühende Fantasie, also eine ungebremste, durch den kritischen Verstand ungebremste Einbildungskraft, ist ein Kennzeichen von Kindern und vorindustriellen Völkern. Und die glauben deswegen sowohl an die Magie, also an die Wirksamkeit der Magie, das tun sie wirklich, und sie glauben an die Mythen, an die Märchen, an die nur unsere Kinder glauben, aber nicht die Erwachsenen. Die alten Völker glauben aber an die Mythen. Da sehen Sie, was ich jetzt sagen wollte. Das mythische Denken ist eben nur eine Manifestationsform des vorindustriellen Denkens und nicht seiner Hauptmasse, während man eben in den Geisteswissenschaften in der Regel spricht vom mythischen Denken oder vom mythisch-magischen Denken und glaubt dann, man hätte die Hauptkennzeichen des vorindustriellen Denkens in toto umfasst und verstanden. Das ist nicht der Fall, sondern man kann es eben theoretisch reduzieren auf eine psychische Größe, auf eine psychische Struktur, die tiefer gelagert ist und aus der man erst erklären kann, dass die alten Völker an die Mythen glaubten. Das ist die ungebremste Einbildungskraft, eine ungebremste kindliche Einbildungskraft, eine blühende Fantasie. So, und das natürlich, da entstehen natürlich noch ganz andere Produktionen, ne, aus der blühenden Fantasie. Ja, das Verständnis der Lüge, das ganze Naturdenken, ja, die Physik. Sogar die Physik der alten Völker ist letztlich ein Produkt ihrer Einbildungskraft. Der Animismus, ja, wenn ich mir einbilde, dass die Sonne uns beobachtet, dass die Sonne uns wohlgesonnen ist und dass sie deswegen scheint, weil sie uns wohlgesonnen ist, dass die Sonne unsere Schritte hier auf Erden beobachtet und begleitet. Das ist ja Animismus, ist ja auch die Folge der Einbildungskraft. Die Einbildungskraft steuert also die Interpretation der Wahrnehmung der Natur in diesen Völkern. So. Also haben wir eine historische Einwirkung auf dieses menschliche Vermögen Einbildungskraft. Und diese historische Einwirkung besteht darin, dass bei alten Völkern die Einbildungskraft sehr ungebremst ist, sehr blühend ist, gewissermaßen nicht durch Logik und kritischen Verstand stark begrenzt. Ne? Muss natürlich vorsichtig sein, ist auch begrenzt. Sie glauben ja nicht an alles, ne? Sonst würden sie das Leben nicht bewältigen können. Es muss also irgendwo eine kritische Scheide, eine kritische Grenze geben. Aber, na, sonst würden sie ja nur im Bett liegen und sich alles herbeizaubern wollen und nicht arbeiten und so weiter und die realen Dinge tun. Da sie aber ihren Alltag bestreiten und ihr Leben zumindest mehr oder weniger im Griff haben, ist diese Einbildungskraft nicht völlig ungebremst. Aber die Hemmschwelle, an Fantastereien zu glauben, ist eben niedriger als bei uns. Ja? Das heißt, es gibt also eine historische Dimension in der Entwicklung der Einbildungskraft, die darin besteht, dass je gebildeter der menschliche Geist ist, desto stärker wird die Einbildungskraft kontrolliert und gesteuert von logischen Überlegungen und Erwägungen. Und je weniger gebildet der menschliche Geist ist, desto stärker und unkontrollierter wirkt sich die Einbildungskraft aus. Ja, und dann glauben eben die Menschen an all die Fantastereien, von denen die Mythen und die Märchen erzählen. Also, dass die Sonne uns eben beobachtet, dass die Helden eines Tages gelebt haben, dass es eine Welt gab, in der Riesen existierten, und dass im Nachbartal Ungeheuer leben und so weiter und dass man nachts im Wald die Gespenster sieht. Also auch der Gespensterglaube ist ja die Folge einer Einbildungskraft. Wenn die alten Völker glauben immer, sie würden kontrolliert und beobachtet von Gespenstern. In Feld und Wald, Haus und Hütte. Überall sind die Gespenster und sie sehen die Gespenster. Es geht ja nicht nur so weit, dass sie an die Gespenster glauben, sie sehen die Gespenster. Na, die sehen Gespenster. Wenn die also durch den Wald gehen oder irgendwo hergehen, glauben sie Gespenster zu sehen. Und das sind echte Halluzinationen. Also hier handelt es sich nicht nur um Glaubensvorstellungen, sondern sogar um Halluzinationen infolge dieser ungebremsten Einbildungskraft. Na? Und ich könnte hier noch 30, 40 andere Begriffe, also Konzepte hinschreiben, an denen man erkennen kann, dass in der vorindustriellen Welt die Einbildungskraft eine große Rolle spielt bei der Strukturierung des Bewusstseins und bei der Konzeptualisierung der Vorstellungen. Und das heißt, das mythische Denken ist nur eine Erscheinungsweise des ungebildeten Geistes oder des wenig logisch strukturierten Geistes. So. Wenn ich jetzt sage, Einbildungskraft ist auch nur eine Manifestationsform, was meine ich damit? Natürlich, die menschliche Seele, die menschliche Psyche, der menschliche Geist besteht ja nicht nur aus Einbildungskraft, sondern die Einbildungskraft ist ja auch nur ein Vermögen der menschlichen Psyche. Die Einbildungskraft ist ja nur eine bestimmte Erscheinungsform des menschlichen Geistes. Der menschliche Geist besteht ja nicht nur aus Einbildungskraft, sondern auch noch aus Logik, aus Denken, aus Wahrnehmungen, aus Affekten und so weiter. Und die Einbildungskraft ist ja nur gewissermaßen ein Vermögen, ein Teil der menschlichen Psyche. Wenn ich das also jetzt alles hier auf die Einbildungskraft theoretisch reduziert habe, dann meine ich damit natürlich nicht, dass die Einbildungskraft gleich menschliche Psyche sei. Natürlich nicht. Sondern ich muss natürlich theoretisch weiter reduzieren die Einbildungskraft auf Psyche und Kognition. Also auf das insgesamt des menschlichen Seelen- und Geisteslebens. Logisch. Das ist also eine weitere theoretische Reduktion. Aber wenn ich mich diesen verschiedenen Manifestationsformen nähern will, dann tue ich gut daran, hier die Einbildungskraft zu Rate zu ziehen. Natürlich auch Religion. Ja, wenn ich glaube, dass ich nach einem anständigen Leben mit Sicherheit in den Himmel komme und dort Weintrauben und andere Freuden genießen kann, ist das ja auch die Folge einer Einbildungskraft. Die Einbildungskraft sagt mir, das könnte so sein, und weil es so sein könnte, muss es auch so sein, denn das Ganze muss ja zu meinem Vorteil sich ausgestalten. Das ist ja auch eine Kreation der Einbildungskraft. Das mythische Denken gehört zur Alltagskultur vorindustrieller Völker. Das heißt, das ist Alltagskultur und Unterhaltungskultur. Das mythische Denken ist also, oder die Mythen und Legenden sind für die alten Völker also ihre geistige Nahrung, so wie für uns Bücher, ja, Medien, Fernsehen, Zeitung. Und das sind das geistige Material, mit dem wir uns beschäftigen. Und für die alten Völker sind das eben die Mythen. Und was für uns Fernsehen, Bücher, Medien, Unterhaltungen sind für die alten Völker in erster Linie die Mythen. Das heißt, der geistige Horizont eines vorindustriellen Volkes, das noch nicht über Buchdruck verfügt, das auch noch nicht über Schriften verfügt, sind die Mythen. Also in der griechisch-römischen Antike spielen die Mythen auch noch eine ganz große Rolle, natürlich. Aber es gibt eben auch schon eine geistige Nahrung unabhängig von Mythen. In Kulturen unterhalb der Stufe antiker Zivilisation ist aber die Hauptmasse der geistigen Unterhaltung und des geistigen Horizontes, der geistigen Bildung, der Mythos noch viel stärker. Und da ist, kann man sagen, Mythos gleich Alltags- und Unterhaltungskultur, Mythos gleich geistige Bildung und geistiger Horizont der Kulturen. Ja, und Je weiter die Zivilisation voranschreitet, desto mehr werden die Mythen in den Hintergrund gedrängt, bis hin zu unserer Kultur, wo Mythen eben eigentlich nichts anderes mehr sind als Märchen für kleine Kinder zwischen 4 und 8 Jahren. Aber in der alten Welt waren die Mythen, die Märchen, die geistige Hauptnahrung der Menschheit. Also, wie hat man sich das ganz konkret vorzustellen? In den Abenden ist die Erzählung der Mythen neben den praktischen Dingen eben die Hauptbeschäftigung. Die haben keinen Fernsehapparat, sondern erzählen sich in den Abenden die Mythen des Volkes. Und die unzähligen kultischen Feste während eines Jahres drehen sich um diese Mythen, die dann auch die Anlässe für diese kultischen Feste liefern. Das heißt, die Mythen der Völker bilden ihren geistigen Horizont und ihren geistigen Rahmen. Also die Mythen der Bibel zum Beispiel bildeten den geistigen Horizont der europäischen Völker des Mittelalters und bis in die jüngste Vergangenheit hinein. Das heißt, diejenigen, die die Bibel gelesen haben, die haben das auch für bare Münze genommen. Nicht? Dass das, was da steht, nicht metaphorisch zu meinen ist oder als Legende zu verstehen ist, sondern das, was da steht, hat sich tatsächlich so zugetragen, nicht? Dass die alten Väter tatsächlich 800 und 900 Jahre alt wurden, wie das im Alten Testament steht, und dass eben Moses mit seinem Stab tatsächlich da das Rote Meer veranlasst hat, beiseite zu treten und mit dem Zauberstab Wasser aus einer Felswand herbeigeführt hat und so weiter und so fort. Wenn wir das lesen, finden wir das interessant, aber wir haben natürlich eine kritische Distanz dazu. Wir nehmen das ja nicht wortwörtlich, wir nehmen das ja nicht als etwas wahr, was zu verstehen wäre als einen wortwörtlichen Tatsachenbericht, sondern als etwas, was man zur Erbauung liest oder zur religiösen Unterweisung liest oder wie immer. Aber wir verstehen das heutzutage nicht mehr, oder in der Regel jedenfalls nicht, als einen wortwörtlichen Text. Aber dass man die Bibel nicht mehr als einen wortwörtlichen Text liest, ist gerade mal 250 Jahre her. Von da an ist der Prozess der Entmythologisierung des Alten Testamentes vorangeschritten, und seitdem gibt es die Bibelwissenschaft, die das also diskutiert und analysiert. Aber bis davor und natürlich in einigen Zentren auch der westlichen Kultur bis heute natürlich, sieht man das anders. Da ist das eben die Beschreibung eines realen Geschehens. Etwas, was wirklich sich zugetragen hat. Jetzt muss man natürlich unterscheiden. Die kritische Bibelwissenschaft ist ja heute durchaus so weit zu sagen, Kellermann, eins der erfolgreichsten Bücher, die Bibel hat doch recht. Und man weiß, dass viele Dinge, die in der Bibel stehen, sich tatsächlich zugetragen haben. Den König Salomo, den hat es wirklich gegeben. Und was da in der Bibel steht an vielen Ereignissen, haben ja die Archäologen auch rekonstruiert. Das ist schon richtig. Aber wir haben eben neben den Beschreibungen realer historischer Ereignisse eben auch fantastische Begebenheiten, an die wir in dieser Form natürlich nicht mehr glauben, nämlich dass der liebe Gott auf einmal da schreitet und besucht einen Schafhirten, ja, und geht zu dem in die Hütte und isst mit dem. Das glauben wir nicht. Oder dass der Teufel leibhaftig in Erscheinung tritt und führt da Zwiesprache mit irgendeinem Engel oder mit irgendeinem Gott. Das sehen wir heute als Legende, nicht? Also als etwas, wohinter man einen bestimmten Sinn vermuten kann, den kann man diskutieren, aber wir sehen das nicht als eine reale Geschichte. Nicht? Also nicht als etwas, was man jetzt so wahrnimmt und glaubt, wie eine tatsächliche Begebenheit. Und die Bibel war aber für die älteren Generationen und für das Mittelalter und für die Antike etwas anderes. Nämlich, es war eine wahre Offenbarung, es war der geistige Horizont, mit dem man sich alles erklärte. Also alles wurde damit erklärt, alles wurde damit begründet, alles wurde damit gerechtfertigt. Wenn die Menschen also irgendein Problem in ihrem Leben hatten, dann haben sie in die Bibel geschaut, weil sie dachten, da finden sie jetzt für alles die richtige Antwort. Da steht alles drin, was man braucht, um richtig zu leben. Und das glauben ja in den USA heute immer noch sehr viele, trotz Säkularisierung, Entzauberung und so weiter. Also ich glaube auch, der Präsident hat Äußerungen dieser Tat von sich gegeben, in denen er das so zum Ausdruck brachte. Aber auch beim amerikanischen Präsidenten ist natürlich der Mythos auch nur etwas, was am Rande steht. Der betreibt ja nicht seine ganze Politik aus der Bibel heraus. Das aber hätten die alten Völker gemacht. Die hätten gesagt, wir brauchen nichts anderes, wir brauchen nur die Bibel und alles, was in der Bibel steht, können wir benutzen und alles andere brauchen wir auch nicht. Sondern alles, was nötig ist, steht da drin und alles, was überflüssig ist, brauchen wir sonst nicht, sondern die Bibel ist allein ausreichend, während der Präsident natürlich auch noch andere Quellen der Inspiration zur Rate zieht und sich auch noch von anderen Quellen belehren lässt.
Jetzt habe ich eine Frage, also der ist ja ein bisschen extrem, der Bush,
ja.
Die Evangelikalen, das so ganz wörtlich,
ja.
Also diese Geschichten, aber es gibt ja nun auch Geschichten, also die werden heute irgendwie Mythos gelesen, also die sind nicht wirklich, also sind nicht so geschehen, aber es gibt eben Sachen, da glauben ja auch Christen dran. Sind
ja.
Die dann alle auf dem Stand der alten Völker oder ist das, also ist ja auch eine Leistung, das so zu trennen?
Ja, also das wäre jetzt eben meine Auffassung, das ist eine Entwicklung, die ist allmählich. Es gibt eine weitgehend ungebremste Einbildungskraft, natürlich eine völlig ungebremste Einbildungskraft gibt es überhaupt nicht, dann könnte ein Mensch gar nicht leben. Wenn er überhaupt keine kritische Ratio hätte, wären wir zu einem normalen Leben ja gar nicht fähig. Aber es gibt eine Entwicklung von einer stärkeren Einbildungskraft zu einer mehr durch Logik und Kritik gebremsten Einbildungskraft. Also auch der logische, denkende Mensch, also auch der Mathematiker und Physiker hat ja noch eine Einbildungskraft. Wenn er die nicht hätte, würde er keine Romane mehr lesen. Ist ja klar. Und es gibt dann eben unendlich viele Stufen, nicht? Unendlich viele Möglichkeiten, womit ich jetzt nicht sagen will, dass jemand, der, sagen wir mal, die Bibel mehr als Quelle der Inspiration nutzt als ein anderer, damit schon den Beweis erbracht hätte, dass er unbedingt weniger Ratio hätte als der das nicht tut. Die Wirklichkeit ist natürlich viel komplizierter und sie ist viel komplexer. Da sind ja so viele Einflüsse, die da eine Rolle spielen. Da muss man natürlich unendlich unterscheiden. Man kann das nicht einfach also in einer mechanischen Beziehung als einen eindeutigen Indikator sehen. So einfach ist die Wirklichkeit nicht gestrickt. Und wir werden das gleich noch genauer feststellen, dass selbst wenn wir jetzt vom George Bush reden würden, als jemand, für den die Bibel also etwas ist, aus deren Quellen er Inspiration für irgendwelche politischen Dinge zieht, das ist nicht so zu verstehen, dass er auf der Stufe vorindustrieller Völker stehen geblieben wäre, sondern der Legendenglaube, der Mythenglaube, das mythische Denken, das werden wir gleich noch feststellen, der alten Völker ist viel intensiver als das eines wirklich bibelfesten, fundamentalistischen Protestanten. Das ist also viel intensiver.
Ja, da habe ich schon noch eine Frage, weil Sie haben ja eben gesagt, dass, als Sie Religion angeschrieben haben, dass zum Beispiel jemand, der an ein Leben nach dem Tod glaubt und sich das so plastisch vorstellt, wie dann irgendwie den Weintraum oder so gesagt, das wäre dann auch so eine Stufe, aber nicht prinzipiell. Jeder Mensch, der an ein Leben nach dem Tod glaubt, ist ja, das resultiert ja jetzt nicht nur aus purer Einbildungskraft, oder? Also ich finde das ein wenig wertend, hört sich das dann an. Also klar, man muss dazwischen trennen, es gibt solche und solche Vorstellungen, aber letztendlich kann man das ja nicht wirklich bewerten, oder?
Doch, das interessiert mich ja sowieso nicht, das irgendwie zu bewerten, sondern einfach nur zu erklären. Und hier ist es so, wenn man Jenseitsglauben von vorindustriellen Völkern studiert, stellt man tatsächlich fest, dass die sich das Paradies oder das Leben im Jenseits wirklich so plastisch vorstellen, also elementar kindlich vorstellen. Und zwar teilweise nach genauen Details beschrieben, wie die Dinge da stehen, wie die Farben der Mauern sind, des Gebäudes, in dem man dann im Jenseits sich aufhält, wie die Sitzordnung zu Tisch ist, ja, was man dann überhaupt im Himmel macht. wie man die Zeit im Himmel verbringt und so weiter. Das würde ich interpretieren als ein elementar kindliches Denken, als ein Denken, das aus einer ungebremsten kindlichen Einbildungskraft hervorgeht, wo die Fantasie sich das schon mal ausmalt, wie wunderbar man es hat im Jenseits. Jetzt haben Sie gesagt, haben Sie da auch konzidiert, dass Sie das ähnlich qualifizieren würden, aber nicht jeden Glauben an die Unsterblichkeit aus einer kindlichen Mentalität erklären wollen. Nicht? So haben Sie das ja gesagt. Ja, ich nehme das zur Kenntnis. Aber ich sehe das natürlich anders, ne? Aber das muss ja jeder selbst entscheiden. Dass, der Wissenschaftler kann ja nicht nachweisen, dass es ein Leben nach dem Tode gar nicht gibt. Die Wissenschaft kann diesen Nachweis ja nicht führen. Man könnte trotzdem mehr dazu sagen. Man könnte ja trotzdem sagen, wenn jemand daran glaubt, dann kann er das tun. Wenn er aber meint, er hätte Indizien, auf denen er diesen Glauben stützen kann, dann gibt es schon Probleme. Und was ist das für ein Glaube, der sich nicht auf Indizien stützen kann? Ist das dann nur Wunschdenken? Nun, da kommen wir in viele Fragen hinein. Aber da brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren, weil es kann ja nicht unsere Aufgabe sein, Menschen, also die Glaubensvorstellung von Menschen irgendwie zu diskutieren. Nicht? Das, da würde ich jetzt nicht meine Aufgabe drin sehen. Aber für mich ist der Fall natürlich klar, dass also auch diese kühleren Glaubensvorstellungen in dieser Richtung letztlich noch aus dieser Evolution der Einbildungskraft hervorgeht. Nicht? So ist jedenfalls meine Auffassung. Ich glaube auch, dass ich die beweisen kann, aber da brauchen wir uns ja jetzt nicht festzulegen. Nicht? Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden und bestimmen. Aber ich glaube, wir sind uns darin einig, dass wir sagen können, dass wenn wir uns Jenseitsvorstellungen von alten Völkern anschauen und wir stellen fest, diese plastischen Beschreibungen, das sind ja so ganz plastische Beschreibungen, was man dann im Himmel so macht. Lieder singen, sich mit dem lieben Gott unterhalten, Weintrauben essen, schwimmen, baden und sich so und so in den Gemäuern aufhalten. So sind ja die Jenseitsbeschreibungen der alten Völker. Die sind so konkret. Und das, da bin ich mir ganz sicher, ist ein Wunschdenken, so ähnlich wie die Magie, so ähnlich wie der Mythos, wie der Animismus, ist ein Wunschdenken, das hervorgeht aus einer ungebremsten Fantasie. Also aus einer kindlichen Einbildungskraft, in der der Wunsch der Vater des Gedankens ist. Und das ist eigentlich für mich auch ein klarer Indikatorenbeweis, da es in unserer Kultur, also auch die stark religiösen Menschen, haben ja nicht solche kindlich elementaren Vorstellungen vom Jenseits, sondern sie denken sich das irgendwie anders. Ja, irgendwie anders. Vielleicht so als eine Art elektrische Energie, die ewig weiter lebt und irgendwie mit anderen elektrischen Energien, mit dem lieben Gott, irgendwie in eine harmonische Beziehung tritt, irgendwie so nicht. Also das sind ja mehr so abstrakte Vorstellungen. Ja, oder man macht sich überhaupt kein Bild. Man sagt eben, ja, wir glauben an das Jenseits, wir glauben daran, dass wir ewig weiterleben zusammen mit Gott, aber wir können uns das nicht vorstellen, weil das unseren Verstand übersteigt. Nicht? Das ist ja eigentlich die Vorstellung des Menschen in der Industriegesellschaft, wenn er über das Jenseits spricht. Dann sagt er, man kann sich das nicht vorstellen, aber wir gehen davon aus, dass die Seele ewig weiterlebt, aber es übersteigt unsere Vorstellung. Und das ist ja eine Vorstellung, die sich ja von diesem kindlich elementaren Denken schon weit entfernt hat. Und da ist ja dieses kindlich elementare Vorstellen des Jenseits gar nicht mehr präsent, sondern hier hat man schon im Grunde was? Ja, das abstrakte Denken. Also das ist ja schon ein abstraktes Denken. Wir können uns das Jenseits nicht vorstellen. Es übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Das ist ja ein abstraktes Denken. Das ist ja ein Denken, in dem der Verstand schon auf diese Vorstellung Zugriff hat, wo der Verstand schon sagt, nein, so elementar kindlich kann es nicht sein, wie in einem Wellnessbad, das läuft nicht. Also, wenn ich mir das Jenseits vorstelle, dann muss ich mich eben von anschaulichen Kategorien lösen. Und da sieht man ja schon, wie hier die Evolution des Denkens sich ausgewirkt hat. Hier sieht man ja schon, wie der logische Verstand die Einbildungskraft zurückdrängt. Und daran kann man sofort auch erkennen, dass natürlich diese kindlich elementaren Vorstellungen hervorgehen, ich möchte sagen, aus einem Malen. Das ist ja wie so Gemälde, die man malt, wo jemand gewissermaßen einfach der Fantasie völlig freien Raum lässt und sich dann vorstellt, naja, also wenn die Wände des Himmels smaragdgrün sein können, dann sind sie es auch. Man stellt sich vor, ach, eigentlich würde zu dem Smaragdgrün dann auch es passen, wenn die Bäder so und so angeordnet sind und die Liegewiese so und so angeordnet ist und wenn man dann nachmittags dann Jubellieder singt und so weiter. Nicht? Dann, so stellen die sich das ja vor. Und daran sieht man ja, das ist ein Wunschdenken, ist ein kindliches Wunschdenken, ein Wabern von Wunschvorstellungen. So wie ein Träumen. Das ist ein Träumen. Also wir träumen ja auch unkontrolliert. Nicht? Die Träume geschehen uns einfach. Und das mythische Denken ist ein Traumdenken. Wir haben ja unser Denken ist ja nur noch dann völlig unkontrolliert, wenn wir träumen. Wenn wir träumen, haben wir ja keinen Zugriff auf unsere Trauminhalte. Die Trauminhalte passieren uns ja, aber wir kontrollieren nicht die Trauminhalte. Wenn wir träumen, hat der kontrollierende logische Verstand keinen Einfluss auf das Geträumte, sondern der Traum entsteht ja aus unserem Unbewussten, ja? Also man kann ja fast sagen aus einem Grenzbereich von Körper und Psyche, ja, also wirklich aus den tiefsten Quellen des Unbewussten stammen die Träume und der kontrollierende Verstand hat ja keinen Einfluss auf diese Trauminhalte. Bei uns ist das aber nur noch im Traum möglich. Bei den alten Völkern ist das eben nicht nur im Traum möglich, sondern die träumen gewissermaßen auch tagsüber. Das ist der springende Punkt. Das ist das ganz Entscheidende. Bei uns sorgt der kontrollierende Verstand dafür, dass das Unbewusste gewissermaßen in den Keller kommt, ja, und wird dort abgeschottet und hat kaum noch einen Zugang zu unserem Bewusstsein. Nur noch nachts, wenn der kontrollierende Verstand abgeschaltet ist, dann kommt aus dem Unbewussten dieses biologisch-psychologische Denken bar jeder Logik, bar jeder Kontrolle und man träumt die irresten Dinge, ja, ohne dass sie irgendwie logisch beschränkt werden. Die ganzen Grenzen von Raum und Zeit gelten nicht mehr, die Logik gilt nicht mehr, Personen können sich verwandeln und verdichten, man kann fliegen, Ungeheuer tauchen auf, Gespenster, Hexen, alles Mögliche. Ja, alles ist möglich im Traum. Und der Traum erwächst natürlich auch aus diesem Wunschdenken. Bei den alten Völkern, bei den vorindustriellen Völkern, haben wir dieses Traumdenken aber auch tagsüber. Die haben also auch tagsüber gewissermaßen einen Zugang zu diesen Quellen des Unbewussten. Dieser Zugang ist bei uns verschüttet, gewissermaßen ausgebremst durch das kontrollierende Ich, durch den kontrollierenden Verstand. Und die Mythen der Völker entstehen aus denselben Quellen und nach denselben Regeln, nach denen auch Träume entstehen. Die erfinden einfach irgendetwas tagsüber, formulieren das aus und glauben daran, halten das für wahr. Und so kann man sich die Kreation der Mythen vorstellen. Das heißt, die geistige Nahrung der alten Völker besteht gewissermaßen aus einem unzivilisierten, aus einem unkontrollierten Traumdenken, das bei uns nur noch nachts aktiv ist. Na, also denken Sie an die homerischen Epen oder die Mythen der olympischen Götter. Damit haben sich die Griechen nicht nur unterhalten, sondern die haben das für bare Münze genommen. Die haben das für bare Münze genommen und die homerischen Gesänge und die olympischen Götter haben bis weit in die Spätantike und darüber hinaus eine große Rolle gespielt. Die haben sich immer daran orientiert. Also auch die Römer haben sich an den Mythen der Griechen orientiert über 1000 Jahre und haben das für bare Münze genommen. Die haben wirklich geglaubt, der Achilles, der hat das und das gemacht, Und jeder wollte ihm nachstreben. Nicht? Der Alexander der Große hatte unter seinem Kopfkissen die Ilias von Homer, ne? Und wollte immer dem Achilleus nachstreben. Er wollte ein zweiter Achilleus sein. Ne? Oder Cäsar hatte unter seinem Kopfkissen die Beschreibung des Lebens von Alexander. Er wollte also wieder Alexander sein. Ne? Die haben das so für bare Münze genommen und haben sich daran orientiert. Und die Völker haben also ihr Leben immer vor dem Hintergrund dieser Mythen, dieser Sagen, Götter- und Heldengestalten interpretiert. Mythen sind jetzt Geschichten, die zwar aus dem Zauber- und Wunderglauben hervorrühren, aber die haben natürlich auch eine psychische Funktion. Man muss ja irgendeinen Grund haben, warum die Menschen sich daran orientieren. Sie haben also eine erklärende Funktion, also sie erklären den Menschen die Welt. Sie haben eine reinigende und sie haben eine rechtfertigende Funktion. Sie rechtfertigen eben, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Im Vordergrund dabei stehen die sogenannten Schöpfungsmythen, die die Entstehung der Erde und des Lebens erklären sollen. Weltweit erklären die Mythen die Schöpfung der Erde zum Beispiel aus dem Tod einer Gottheit, also die in viele Teile gespalten wird und aus deren Adern sich die Flüsse bilden, aus deren Haare sich die Wälder, aus deren Augen sich die Planeten, aus deren Hände sich die Berge bilden. Und das ist also eine alte Vorstellung, die findet man überall, übrigens auch im Christentum. Also im Mittelalter haben die germanischen Völker sich die Erde vorgestellt, hervorgegangen aus dem Leib Adams, des ersten Menschen. Also der Gott, der erste Mensch, Adam, ist der Kosmos, ist der Leib, ist die Erde. Die Erde ist Adam. Nicht metaphorisch gemeint, ganz wortwörtlich gemeint. Und diese Vorstellung, die man im frühchristlichen Germanien findet, also im 7., 8., 9. Jahrhundert, diese Vorstellung findet man auch bei den australischen Ureinwohnern, ne? Oder bei den Indianern Amerikas, dass man sagt, die Erde ist der Leib Gottes, die Erde ist Gott. Und also sind die Berge irgendwie die Nase, ne? Die Wälder sind die Haare, die Flüsse sind irgendwie Flüssigkeiten aus dem menschlichen Körper. Der Regen, brauche ich ja nicht zu sagen, wo der herkommt. Das ist wortwörtlich zu nehmen. Man hat die Erde und den Kosmos also als ein Lebewesen verstanden. Und zwar verstanden als identisch mit dem Körper des ersten Menschen. Das glauben die australischen Ureinwohner bis heute. Sie kennen also vielleicht die Vorstellung von der Erdmutter. Das ist so gemeint. Da wird Kosmos und Mensch in eins gesetzt. Der Kosmos oder die Erde ist der Mensch. Und zwar der erste Mensch. Das ist für uns so irre, so verrückt, dass wir denken, ja, das ist irgendwie Dichtkunst. Hat da irgendeiner geschrieben? Der hat sich irgendwie gelangweilt, hat mal überlegt. Nein, das haben die ernsthaft gemeint. Das haben die wirklich geglaubt. Das war für die real, das war für die Realität und das ist das archaische Denken aller alten Kulturen. Der Kosmos, die Erde, ist ein menschlicher Leib. Sie kennen die Vorstellung Mikrokosmos, Makrokosmos, da kommt das her. Das ist nämlich genau damit gemeint, dass der Mikrokosmos, der menschliche Körper, ist identisch mit dem Gesetz des Universums, mit dem Makrokosmos. Jeder menschliche Körper ist eine Miniaturform der ganzen Erde, so wie ein Kristall, den man in viele tausend Stücke zerschlägt und dann kann man jedes dieser tausend Stücke nochmal in tausend Stücke zerschlagen und denkt dann, dass auch noch in dem kleinsten Kristall alles immer noch enthalten ist. Und das ist dieses mythische Denken der alten Völker, die eben geglaubt haben, dass in jedem einzelnen Menschen der ganze Kosmos drin ist. Verstehen Sie? Nicht nur jeder Mensch ist ein Teil dieses Kosmos, nein, sondern in jedem Menschen ist qua mystischer Partizipation der ganze Kosmos drin enthalten. Oder man erklärt sich das Weltall aus einer Insel, die aus dem Urwasser aufgestiegen ist, oder, was sehr häufig verbreitet ist, ist es aus einem Ei hervorgegangen oder aus dem Zeugungsakt zweier Götter. Das ist also auch sehr beliebt, diese Vorstellung. Der himmlische Vater, also der Himmel, ganz wortwörtlich gemeint, treibt mit der Erdmutter, also mit der Erde, ja, und so entsteht das Leben. Na, durch Berührung zwischen Erde und Himmel, aus dem Zeugungsakt, geht das Leben hervor. Das ist der Grund übrigens für die heute ja überall noch festzustellende Klitorisbeschneidung und für, wie heißt das bei den Männern? Ja, für die Beschneidung, nicht? Also genau, das kommt aus diesem mythischen Denken, ist das hervorgegangen und findet sich ja heute noch in vielen alten Kulturen in Afrika, findet man ja noch diese Praktiken. Das hat nichts zu tun mit Unterdrückung der Frau oder so, wie man das immer fälschlich darstellt, sondern es ist aus dem mythischen Denken hervorgegangen, weil nämlich die alten Völker gesagt haben, der Zeugungsakt, der kann nur dann funktionieren, wenn die Berge weg sind. Ja, wenn die Berge weg sind, sonst klappt das mit dem Aufeinanderlegen nicht. Ja, und die Frau muss gewissermaßen Vollfrau sein, also alles Männliche muss ihr weggeschnitten werden und der Mann dasselbe. Nicht? Also alles Weibliche muss weggeschnitten werden, sonst können die zwei, sonst kann Himmel und Erde nicht sich aufeinanderlegen. Das ist aus dem mythischen Denken der Steinzeit hervorgegangen. Die Mythologen schaffen es natürlich in der Regel überhaupt nicht, das mythologische Denken zu erklären. Also das, was ich Ihnen jetzt hier da so gezeigt habe, ist für die Leute schon meistens viel zu schwer. Aber manch ein Mythologe hat es dennoch geschafft zu erkennen, dass das Denken der Kinder hier Pate gestanden ist, dass das Denken, dass das mythische Denken aus dem Denken der Kinder hervorgegangen ist. Also zum Beispiel er hier, Campbell, hat dies durchaus geschafft. Aber, sind vier Bände, aber er behandelt das vielleicht auf 30 Seiten oder auf 20 Seiten höchstens. Von einem Werk von 2000 Seiten schafft er es auf 20 Seiten eigentlich diese zentralen Gedanken zu diskutieren, ohne natürlich sämtliche Implikationen wirklich verstanden und berücksichtigt zu haben. Ich will nur sagen, dass das, was ich Ihnen hier präsentiere in der Vorlesung, zwar in dieser Form sonst nicht bekannt ist, aber dass zumindest einige es geschafft haben, sich in diese Richtung zu bewegen und das so ein bisschen zu erläutern, weil es natürlich ganz klar ist. Man kann ja diese elementaren Tatsachen nicht einfach weginterpretieren. Ich zitiere den guten Mann: Das Kind geht von der Annahme aus, dass Erwachsene alle Dinge gemacht haben, denn es hält sie für allwissend und allmächtig, bis gewisse Ereignisse es nur allzu offensichtlich machen, dass sie weder noch sind. Daraufhin wird das liebgewordene Bild einer alleswissenden, alleskönnenden, mit den Händen oder sonst wie schöpfenden Elternfigur einfach auf die vage Gestalt eines anthropomorphen, wenn auch unsichtbaren Gottes übertragen, die dem Kind durch elterliche und sonstige Belehrung bereits geläufig ist. Die Gestalt eines schöpfenden Wesens ist in den Mythologien der Welt praktisch, wenn nicht gar durchweg universal, und genau wie das Elternbild in der Kindheit nicht nur mit der Kraft, alle Dinge zu machen, verbunden wird, sondern auch mit der Befehlsgewalt, so ist auch im religiösen Denken der Schöpfer der Welt gemeinhin der Geber und Hüter ihrer Gesetze. Die zwei Ordnungen, jetzt kommt das Entscheidende, die kindliche und religiöse, sind wenigstens analog. Und es kann gut sein, dass diese einfach eine Übersetzung jener in einer kritischen Beobachtung enthobene Sphäre ist. Zwar können, wie Piaget dargelegt hat, die kleinen Ursprungsmythen, die Kinder erfinden, um ihre Herkunft und die der Dinge zu erklären, voneinander abweichen, aber die sie alle fundierende Grundannahme ist dieselbe. Dass Dinge von irgendwem gemacht werden müssen, dass sie lebendig sind, auf die Befehle ihrer Schöpfer ansprechen. Die Ursprungsmythen in dem mythologischen System der Welt weichen auch voneinander ab, jedoch in allen außer den Allervergeistigsten herrscht Überzeugung, dass das lebendige Weltall das Werk irgendeines Vater, Mutter oder Mutter-Vater Gottes sei. Also, er schafft es zumindest zu erkennen, dass die Mythen der Völker und die Mythen der Kinder identisch sind. Er schafft es irgendwie zumindest zu erkennen, dass die Mythen der Völker aus den Mythen der Kinder hervorgegangen sind, zu erkennen, dass Kinder tatsächlich mythenproduzierende Wesen sind. Das sind Kinder. Kinder, man braucht Kindern keine Märchen gewissermaßen zu erzählen, die erfinden sie nämlich selber. Kinder sind Wesen, die ständig Mythen erfinden, um sich die Welt um sie herum zu erklären. Jetzt habe ich Ihnen ja vorhin ein paar Schöpfungsmythen genannt. Und jetzt erzähle ich Ihnen mal einen Schöpfungsmythos eines Kindes. Also der Mythos eines Kindes, das selbst sich die Welt erklärt. Da wird ein neunjähriges Kind gefragt nach dem Ursprung seines Landes, wie die Schweiz begonnen habe. Da sagt das Kind, es sind Leute gekommen. Das ist also jetzt ein spontaner Mythos, der ist dem Kind nicht erzählt worden, sondern das Kind erfindet diesen Mythos nur anlässlich dieser gestellten Frage. Also ein spontaner Mythos. Es sind Leute gekommen. Woher? Ich weiß nicht. Es hatte Blasen im Wasser. Es gab einen kleinen Wurm darauf. Dann ist er groß geworden. Er ist aus dem Wasser herausgegangen. Dann hat er Nahrung aufgenommen. Er hat Arme wachsen lassen. Er hatte Zähne, Füße, einen Kopf. Es ist ein Kind geworden. Frage, woher kam denn die Blase? Aus dem Wasser. Der Wurm kam aus dem Wasser heraus. Die Blase ist geplatzt. Der Wurm ist hinausgegangen. Was gab es denn auf dem Grund des Wassers? Die Blase ist aus der Erde herausgekommen. Und was ist nun aus dem Kind geworden? Es ist groß geworden und es hat selbst Kleine gemacht. Als es starb, haben die Kleinen wiederum Kleine gemacht. Dann gab es die Franzosen, die Deutschen, die Savoyarden und so weiter. Also das ist ein spontaner Ursprungsmythos, der die Entstehung von Mensch und Welt erklärt und sogar noch die Entstehung der Völker. Das Kind hatte ja diese Idee nicht vorher bewusst im Kopf noch nicht formuliert, sondern hier wird eine spontane Frage gestellt und es gibt einen spontanen Mythos. Wenn sich, sagen wir mal, die mesopotamischen Schöpfungsmythen anschauen, die sind bis in die Wortwahl identisch. Die mesopotamischen oder ägyptischen Schöpfungsmythen, die sind genauso. Oder die Schöpfungsmythen von alten afrikanischen Völkern oder von Indianervölkern, ist genau dieses Denken, ist genau diese Antworten. Daran kann man erkennen, dass die Mythen der alten Völker, die Märchen, aus diesem Denken der Kinder hervorgehen. Und hier haben sie was. Das ist ein Traumdenken. Der Junge hat sich das ja nicht überlegt. Der hatte noch nie vorher darüber jetzt eine Philosophie gelesen oder was, sondern das ist ein spontanes Denken, das ist ein Traumdenken, das aus dem Unbewussten hervorquillt. Und dieser unbewusste Motor, diese unbewusste Quelle des spontanen Denkens ist bei Kindern und alten Völkern identisch. Hier haben wir also ein Denken, das nicht durch kritischen Verstand und Ratio begrenzt und kontrolliert ist, sondern hier haben wir ein spontanes, ursprüngliches Denken. In allen modernen Kulturen kann man den Übergang von Mythen für Erwachsene zu Märchen für Kinder feststellen. Alle Merkmale der Traumfantasie, also das Ungemessene, das Ungeheuerliche und das Symbolisierende, findet sich in Mythen und Märchen gleichermaßen. Nach Charlotte Bühler und Bruno Bettelheim ist das Alter von 4 bis 8 Jahren die Zeitspanne, in der auch westliche Kinder Märchen brauchen. In dieser Zeitspanne ist die Psychologie der Märchen identisch mit der Psychologie der Kinder und ist ihre wesentliche geistige Nahrung. Werden die Kinder älter, können sie mit der Schlichtheit der Märchen nichts mehr anfangen. Den Märchenforschern ist aufgefallen, dass analphabetische Erwachsene aus vorindustriellen Kulturen jedoch vollkommen dieser Psychologie und der Faszination der Märchen verhaftet bleiben. Überall im Orient und Afrika zieht auch heute noch der Märchenerzähler ein erwachsenes Publikum in seinen Bann. Das heißt, während bei uns die 8-, 9-, 10-jährigen Kinder da herauswachsen und sich jetzt für Karl May, für Heldentaten, für Abenteuerromane begeistern, bleibt die Psychologie der Märchen, aber die Psychologie der Erwachsenen alter Völker. Hierzu mal ein Beispiel. Ein Zitat. Weit mehr verbreitet als bei uns ist das Märchen als Bestandteil des Erwachsenenlebens im Orient. Hier handelt es sich nicht um Kinder, sondern um Erwachsene. Noch heute kann man im Orient dem berufsmäßigen Märchenerzähler begegnen. Ich hatte selbst einmal Gelegenheit, in einer abgelegenen Ortschaft im Rifgebirge einen solchen Mann zu beobachten. Die Zuhörer, die gebannt und fasziniert seiner Erzählung lauschten, waren fast ausnahmslos Erwachsene. Über Mangel an Publikum konnte er sich nicht beklagen, denn er war immer von einem dichten Kreis von Menschen umlagert. Für das Fantasieleben dieser Menschen war das Märchen noch immer ein bewusster und lebendiger Anteil. Dieses galt im Orient auch keineswegs nur zur Unterhaltung, sondern wurde auch zur Erziehung der Menschen benutzt. Also das findet man heute zum Beispiel noch in Pakistan, wo es heute noch Märchenerzähler gibt, die nach Art des alten Homer, ja, gleichsam auf einer Lyra, Epen singen, und sie singen sogar noch für den Taten des Alexander. Das heißt, da gibt es eine Tradition, die ist über 2000 Jahre alt, eine Tradition des Märchenerzählens, die sich auf die Taten des Alexander bezieht und die hat sich bis heute erhalten, berichtet also immer noch von den Alexanderzügen, die in dieser Region vor 2300 Jahren stattgefunden haben, und die Märchenerzähler erzählen diese Dinge heute noch. Und wenn man sich das mal angeschaut hat oder mal angehört hat, sieht man sofort, das ist ein Denken, das ist uns ganz fern. Das ist ein ganz elementares mythisches Denken. Oder auch auf dem Balkan gibt es heute auch noch diesen Märchenerzähler, der nach Art des alten Homer, des alten Sängers, Lieder singt, die Historiker beziehen können auf die Schlacht auf dem Amselfeld. Das heißt, hier ist eine Erzähltradition, die wahre Begebenheiten mythisch-legendisch verkleidet und über Jahrhunderte tradiert. So wie die homerischen Epen ja auch über Jahrhunderte tradiert wurden, bevor sie schriftlich gefasst wurden. Die Aussagen dieser Mythen gelten jetzt eben nicht als Legende, sondern sie gelten als echt, sie gelten als wahr. Sie gelten als Ausfluss sogar einer unbedingteren Wahrheit als alles andere. Das heißt, das, was in den Mythen gesagt wird und steht, gilt als wahrer als das, was man sonst so sieht und erlebt. Eben nicht als Dichtkunst. An den Aussagen der Mythen zu zweifeln, gilt zunächst also als Sünde und als Gotteslästerung. Selbstverständlich hat Moses also die Seinen aus Ägypten fortgeführt. Selbstverständlich hat sich das Rote Meer geteilt und die Ägypter ersäuft. Selbstverständlich haben Zeus und Athene, Apollon und Hephaistos in der Vorstellungswelt der Griechen gelebt und genauso gewirkt, wie es die Götter und Heldensagen erzählen. Erst durch die Aufklärung haben diese Mythen also den Charakter des Erfundenen und Erdichteten bekommen. Das zuvor Göttliche und Heilige bekommt also erst durch die Aufklärung diesen Charakter der Poesie, der Dichtkunst und der Fantasie. Jetzt wird also aus absoluter Wahrheit, was zuvor als absolute Wahrheit galt, wird jetzt zur Fantasie. Und wenn wir jetzt die alten Mythen lesen, der alten Völker, also hier dieser Campbell, der hat zum Beispiel die Mythen jetzt aus der ganzen Welt gesammelt, also aus der Südsee, aus Afrika, aus den Indianerkulturen, aus den germanischen, griechischen und so weiter, ist alles zusammengezählt. Ja. Und diese Mythen sind in den alten Völkern eben die Erklärung der Welt und die Rechtfertigung. Das heißt, wir finden dort nicht rational-empirische Erklärung und Rechtfertigung, sondern eben anschauliche Fabelgeschichten, die die Welt erklären sollen. Und diese Erklärungen sind jetzt weder logisch noch kausal, sondern sie sind fabuliert. Es handelt sich eben um Fabulierung. Und weil jetzt die Mythen eigentlich Substitute für Wissenschaft sind oder Substitute für rationale Erklärung sind, deswegen kann man ja gerade erklären, dass die Mythen beides umfassen. Sowohl die Schilderung realer Begebenheiten als auch das legendenmäßige, mythenmäßige Einkleiden. Verstehen Sie? Wenn Mythen nur Poesie wären, dann wären sie ja nur Erfindung. Aber da ja die Mythen für die alten Völker beides umfassen sollen, also sie sind ja gewissermaßen Vorläufer der rationalen Erkenntnis. Deswegen beherbergen sie ja auch Elemente rationaler Erkenntnis. Deswegen beherbergen sie ja auch und beinhalten sie ja auch reale Gegebenheiten, die Wiedergabe realer Gegebenheiten. Deswegen finden wir ja auch heute durch die Archäologie Beweise für die Richtigkeit dessen, was in der Bibel steht. Also der König Salomon, den hat es ja gegeben, den Tempel hat es auch gegeben und so weiter. Wir finden hinter den Schilderungen reale Phänomene. Man kann davon ausgehen, dass die Juden wahrscheinlich tatsächlich in Ägypten waren und in Babylon mit Sicherheit auch. Das sind ja wahre Begebenheiten. Aber diese werden eingekleidet in ein Legendenwerk. Und genau das würden wir erwarten, wenn wir Mythen entwicklungspsychologisch erklären wollen. Denn wenn wir Mythen entwicklungspsychologisch erklären wollen, dann können wir ja eben nicht sagen, dass Mythen nur Dichtkunst sind. Sondern die Mythen sind ja die geistige Nahrung der alten Völker, sollen die Welt erklären. Und nehmen also daher das auf, was tatsächlich vorgefallen ist. Und das ist ja auch der Grund, warum die Mythenforscher immer sagen, das kennen Sie vielleicht aus der Schule noch, dass es in jedem Mythos einen realen Kern gibt. Das haben wir in der Schule bis zum Erbrechen immer wieder hören müssen. Und da ist eben was dran. Und genau das würden wir erwarten, wenn wir Mythen entwicklungspsychologisch erklären wollen, also als eine Vorstufe rationaler Erkenntnis, von mir als eine Vorstufe von Wissenschaft in einem ganz allgemeinen Sinne. Ja, es ist eben nicht nur fabuliert, es ist eben nicht nur erträumt, es ist eben nicht nur erdichtet, sondern Menschen erleben etwas und das, was sie erleben, das, was sie in ihrem geschichtlichen Prozess erfahren haben, deuten sich in fantastischen Kategorien. Beispiel, die Odyssee. Ja, die Odyssee gilt natürlich als Dichtkunst. Ist sie aber nicht. Sondern heute weiß man, es ist eine Beschreibung einer realen Seefahrt. Die hat wirklich stattgefunden. Ja, also was wir an mythischen Kategorien in der Odyssee lesen, bezieht sich auch auf Beschreibungen einer realen Seefahrt. Also man hat versucht, die Odyssee zu rekonstruieren und ist dabei auch sehr weit gekommen. Also Beispiel, der einäugige Riese Polyphem, der die Gefährten des Odysseus in der Höhle frisst. Das soll sein, die Insel Djerba, wo Höhlenbewohner, übrigens bis heute, leben, die ihre Tiere, ihre Schafe eben in solchen Gebäuden haben, die so angelegt sind bis heute, wie sie in der Odyssee beschrieben sind. Und das sind eben Kannibalen gewesen. Ja, oder diese Dattelfrucht, die die Gefährten des Odysseus zu sich nehmen, wo sie dann betrunken werden, die wächst genau da, mit genau diesem Effekt. Oder Skylla und Charybdis, das soll sein, die Straße von Messina, die aufgrund ihrer Strömung tatsächlich die Seefahrer in Gefahr bringt und Schiffe leicht verunglücken lässt. Wenn man also durch die Straße von Messina fährt, dann liegt eben links die Skylla und rechts die Charybdis. Ja, und das kann man also heute so archäologisch rekonstruieren. Das heißt, hier wird eine reale Gefahr für Seefahrer von den Leuten so interpretiert und so fabelhaft erzählt, dass sie das eben nicht mehr als geografische Gegebenheiten und als Strömungen wahrnehmen, sondern als Ungeheuer. Ne, als Ungeheuer. Ne, und da sieht man, wie reale Gegebenheiten in einem kindlichen Denken zu fantastischen Erscheinungen auswachsen. Also so wie eben ein Kind nachts auf einem Stuhl so ein Handtuch liegen sieht und glaubt, es sei eine Hexe. So haben eben die Seefahrer eine Strömung als ein Ungeheuer wahrgenommen und so kommt das in die Dichtkunst und so geht das sofort. Also die Sirenen, die mit ihrem Gesang die Seefahrer heranführen, sodass Odysseus sich an den Mast binden muss und die Gefährten, den Gefährten Wachs in die Ohren steckt, damit die nicht von dem Gesang angelockt werden. Das sind eben Seeräuber, die auf Sizilien damals zu Hause waren und so weiter und so fort. So kann man also dieses ganze Dichtwerk historisch rekonstruieren und auf einen historisch wahren Kern beziehen, es ist eben nicht nur Dichtkunst, und genau das würden wir von einer mythischen Verarbeitung von Realität ja erwarten. Wenn Mythen, wenn das mythische Denken die Denkweise der alten Völker beschreibt und charakterisiert, dann würden wir genau das erwarten, dass es sich nicht nur um Dichtkunst handelt, sondern um eine fabulierende, verzerrende, kindlich elementare, bildhafte Verarbeitung von tatsächlichen realen Gegebenheiten. Und die Menschen versuchen mit den Mythen, sich die Welt zu erklären. Diese Mythen haben aber nicht nur eine Rechtfertigungs- und Erklärungsfunktion, sondern sie erklären im Grunde alles. Das heißt, die alten Völker haben sich Mythen ausgedacht, um sich jede Einzelheit zu erklären. Also zum Beispiel zu erklären, warum sie kochen, warum sie zum Kochen die oder jene Utensilien benutzen, warum die Steine so stehen, wie sie da stehen, warum die Häuser, in denen sie wohnen, so stehen, wie sie da stehen und warum sie so gebaut sind, wie sie von den Völkern gebaut werden. Die alten Völker erklären sich also jedes Detail, jede Einzelheit, jede Kleinigkeit aus einem Ursprungsmythos. Also da wird nichts dem Zufall gewissermaßen überlassen, sondern alle Eigentümlichkeiten der Lebensumstände, alle Gerätschaften und Hütten, alle Trommeln werden ganz konkret mythologisch erklärt. Also in den Geschichten hat irgendein Gott aus irgendeinem Grund Boote ohne Segel gebaut, sodass das Volk heute immer noch Boote ohne Segel baut. Also stellen Sie sich vor, ein Volk, das Boote ohne Segel baut. Dann gibt es dafür einen Grund. Und dann erfindet sich dieses Volk eben einen Grund, sagt, ja, der Gott damals hat auch die Boote ohne Segel gebaut, deswegen bauen wir die Boote heute auch immer noch ohne Segel und werden das immer so machen müssen, weil uns unser Vorbild ja feststeht. Oder der See, an dem irgendein Volk wohnt, ist entstanden, weil irgendeine Göttin ihren Liebhaber verloren hat und darob so bitterlich Tränen geweint hat, dass der See entstand. Also wenn ein Volk an einem See wohnt, dann muss es ja einen Grund geben, warum es diesen See da gibt. Und dann erklärt man sich einen solchen Mythos. Also eine verlassene Göttin hat Tränen verloren, deswegen ist der See da. Das ist nicht Dichtkunst, sondern das meinen die Leute tatsächlich, die glauben, das sei die Erklärung. Oder ein Volk wohnt an Bergen. Da gibt es immer einen kleinen Berg und da gibt es einen großen Berg. So, wie ist das jetzt entstanden, dass der eine Berg klein ist und der andere Berg groß? Ja, dann ist der linke Berg kleiner als der rechte, weil ein Riese auf der Flucht vor einem Drachen auf den linken Berg getreten ist und ihn so gequetscht hat. Ne? Also es gibt immer eine konkrete, aus dem Handeln der Götter abgeleitete Erklärung für Dinge, die wir als rein zufällig betrachten würden, für die wir überhaupt keinen Hirnschmalz verwenden würden, um uns das zu erklären. Für uns ist es nun mal so, ja, Berge entstehen auf eine gewisse Art und Weise, da gibt es schon mal kleine und größere Berge. Aber wir haben ja schon gehört, für die alten Völker gibt es keinen Zufall. Es kann nicht sein, dass ein Berg einfach so kleiner ist als der andere. Es muss dafür eine Ursache geben, und zwar eine Ursache, die aus einer Intention hervorgeht. Das heißt, das muss einen Sinn und das muss einen Zweck haben, das muss einen Grund haben. Also ist der linke Berg deswegen kleiner als der rechte Berg, weil ein Riese ganz fest auf den linken Berg draufgetreten ist und ihn so gequetscht hat. Verstehen Sie? Das ist das archaische Denken in Reinform. Nichts ist ohne Zufall. Bei den australischen Ureinwohnern geht das also ganz weit. Die erklären sich gewissermaßen die Lage eines jeden Felsen auf diese Art. Die Welt, so wie sie da jetzt ist, so wie sie sich darstellt, ist von den ersten Göttern, das sind nichts anderes als die ersten Menschen, geschaffen worden und gemacht worden, so wie man sich einen Haushalt einrichtet. Da steht eben kein Fels einfach nur so da, sondern immer aus einer Intention heraus. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Es ist ja eine Welt, in der es, diese vorindustrielle geistige Welt ist ja eine Welt ohne Evolutionsgedanken. Die können ja die Evolutionstheorie gar nicht kennen, sondern stellen sich die Welt auch nicht historisch gewachsen vor, sondern sie stellen sich die Welt statisch vor. Das heißt, die Welt, so wie sie jetzt ist, ist ein statischer Zustand. Das heißt, so wie die Welt sich uns jetzt darstellt, ist sie aus der Schöpfung des Gottes hervorgegangen. Die Götter, die die Welt geschaffen haben, haben sie so geschaffen, wie wir sie jetzt sehen. Die haben ja keine Vorstellung, können sie auch gar nicht haben, davon, dass es einen geologischen Prozess gegeben hat, einen biologischen Prozess gegeben hat, einen kosmologischen Prozess gegeben hat. Aber das, was sie jetzt sehen, ist seit Urzeiten da, weil die Götter die Dinge so zu Beginn der Schöpfung hingestellt haben und platziert haben. Die Berge, die Bäume, die Sterne und so weiter, die Völker. Alles ist so, wie es zu Beginn der Schöpfung war. Es ist also eine Welt eben ohne historische Zeit, ohne Evolution. Und das ist ja die Situation eines ungeschichtlichen Naturvolks, dass sich die Dinge ja gar nicht anders erklären kann. Und dann muss es eben für alle Dinge eine klare, bestimmte Zweckursache geben. Die Wälder gibt es eben, damit man darin Bären suchen kann, damit die Geister ein Zuhause haben und so weiter. Das ist eben dann immer ganz konkret erklärt. Aufgefallen ist den Mythologen schon recht früh die weltweite Ähnlichkeit der Mythen. Also, der Mythos der Jungfrauengeburt ist kein Spezifikum des Christentums, sondern die Idee der Jungfrauengeburt findet man rund um den Globus. Oder, dass Gott vom Tod wieder aufersteht, ist kein Spezifikum des Christentums, sondern findet sich rund um den Globus. Oder, der Held, der den Drachen besiegt, ist eine Mythe, die findet man rund um den Globus, in allen Kulturen. Oder, die Reise in die Unterwelt. Der Sintflutmythos gibt keine Kultur ohne den Sintflutmythos. Es steht nicht nur in der Bibel, steht auch im Gilgamesch-Epos, steht im Popol Vuh der Maha, steht überall. Es ist eine weltweite Mythe. Sintflut als Strafe für Sünde. Oder, dass ein Held von den Göttern das Feuer stiehlt und so den Menschen die Kultur bringt. Findet sich nicht nur bei den Griechen, findet sich überall, findet sich bei allen alten Völkern. Oder Hexen als Kannibalen oder der Teufel im Kampf mit Gott. Das sind Mythenmotive, die man in der Bibel findet, aber die findet man auch sonst überall, rund um den Globus. Wie kann man nun erklären, dass diese Mythenmotive weltweit so identisch sind und dass die Mythen sich so ähneln und bis in die Details oft? Es ist sogar so, dass man verschiedene Mythen, die bei uns nur bruchstückhaft überliefert sind, wo also Deutungen fehlen, wo bestimmte Details fehlen, da braucht man nur in einem Mythenbuch bei den Indianervölkern zu finden. Und da ist genau diese Stelle viel deutlicher beschrieben und dargestellt, sodass erst durch die Kenntnis des Indianermythos unser griechischer oder biblischer Mythos erstmal klar wird. Weil dieses Detail da so genau beschrieben ist und interpretiert ist, dass wir damit eine Lücke in unserem griechischen Mythos ausfüllen können und ihn erst so erklären können. Mal ein Beispiel für diese Ähnlichkeit der Mythen. Das Sternbild der Plejaden zum Beispiel wird von den Griechen verstanden als Jäger, die eine Jungfrau verfolgen. Naja, das sind Sternbilder und irgendwie die Fantasie, sieht dann in diesen Sternbildern Jäger, die eine Jungfrau verfolgen. Das ist der griechische Plejadenmythos. Und den findet man genauso bei den australischen Ureinwohnern. Jetzt stellt man sich die Frage, wie kommt der Mythos der australischen Ureinwohner nach Griechenland oder wie kommt der griechische Mythos zu den australischen Ureinwohnern. Wie kann man das erklären? Wie ist das möglich? Und ist irgendwie nicht möglich. Also ist nicht erklärt, ist einfach nur ein Faktum. Aber es ist im Grunde ein Rätsel. Die australischen Ureinwohner, die hocken da seit 50.000 Jahren. Und dieser Mythos, der wird so alt sein. Der wird sogar älter sein. Ist klar, der Mythos wird älter sein. Im Grunde gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Mythos so alt, dass er entstanden ist, bevor sich die europäischen Völker von den Völkern getrennt haben, die nach Australien gewandert sind. Und das ist mindestens 60.000 Jahre her. Dann könnte es auch sein, dass dieser Mythos über 100.000 Jahre alt ist. Oder die Archetypenlehre von Carl Gustav Jung, der auch dieser Autor anhängt, ist in Anschlag zu bringen, demzufolge diese Mythen- und Märchenmotive gewissermaßen genetisches Erbgut der ganzen Menschheit sind. Es gibt ja nur diese beiden Möglichkeiten. Andere gibt es ja nicht. Entweder ist dieser Mythos mindestens 50.000 Jahre alt, oder er ist im Erbgut der Menschheit gespeichert, dann ist er natürlich auch so alt oder noch älter. Wie will man das sonst erklären? Durch einen Zufall kann man es nicht erklären. Also diese Ähnlichkeit der Mythen, das ist im Grunde ein Forschungsrätsel. Aber das braucht uns jetzt auch nicht weiter zu interessieren, weil wir interessieren uns ja für die Kindlichkeit und für die Elementarität der Denkstrukturen, aus denen dieses mythische Denken erwächst. Und wir sehen jetzt sofort, dieses elementare mythische Denken muss in Verbindung stehen damit, dass auch das magische und animistische Denken in allen alten Kulturen zu finden ist. Ich will Ihnen mal noch so ein paar, also zumindest einen Mythos mal erzählen. Das ist von den Indianervölkern. Das von dem Stamm der Winnebago am Michigansee. Als Erdmacher im Uranfang erwachte, da fand er sich auf einem Sitz im Raum und es gab sonst nichts. Er war ganz zu überlegen, was er tun könnte. Schließlich fing er an zu weinen. Tränen flossen aus seinen Augen und fielen hinab in den Raum unter ihm. Nach einer Weile schaute er hinunter und sah etwas schimmern. Es waren die Tränen, die nach unten flossen und die Gewässer bildeten, so wie sie heute sind. Die Tränen wurden zu den heutigen Meeren. Da sehen Sie? Na, das ist ein Mythos, der die Struktur der Erde erklärt als hervorgegangen aus den körperlichen Bestandteilen des Gottes, des Erdmachers. Das ist der Mythos, den ich Ihnen vorhin erzählt habe am Beispiel des germanischen, frühchristlichen Adamsmythos. Das ist genau derselbe Mythos im christlichen Mittelalter. Erdmacher begann zu überlegen. Es entsteht so, wie ich es wünsche. Es wird genauso, wie ich es wünsche. Auch meine Tränen sind zu Meeren geworden, so überlegte er. Nun wünschte er Licht und es wurde Licht. Kennt man auch irgendwo, ja? Dann überlegte er, es ist tatsächlich so, wie ich vermutete. Wenn ich etwas wünsche, dann tritt es so ins Dasein, wie ich es verlange. Dann überlegte er wieder und wünschte sich die Erde und diese Erde entstand. Erdmacher schaute sie an und sie gefiel ihm. Aber sie war nicht ruhig, sie wogte auf und nieder wie die Wellen der See. Dann machte er Bäume und er sah, dass sie gut waren. Dann ließ er Gras wachsen, dann machte er Felsen und Steine, dann machte er die vier Weltrichtungen und die vier Winde und so weiter und so fort. Also man sieht, die Erde entsteht aus dem Körper des Gottes. Und das ist eine Vorstellung, die findet man rund um den Globus. Jetzt habe ich ja gesagt, dass ein Traumdenken hier die Ursache sein muss für diese Mythen. Also ein Denken, in dem Menschen auch im Wachzustand noch über ein Traumdenken verfügen, was in unserer Kultur nicht möglich ist. Man kann das noch genauer spezifizieren. Oft entstehen solche Mythen aus Visionen. Nicht immer. So Mythen können auch ganz spontan entstehen, also man braucht nur mit Indianern durch einen Wald zu gehen und fragt die Leute, warum steht der Baum da und da, darüber haben die noch nie nachgedacht und sie erfinden spontan einen Mythos. Also da sind sie nicht in Visionen und nicht in Trancezuständen, sondern das erzählen die so, so wie kleine Kinder erzählen, dass sie einen Hund gesehen haben, der so groß war wie eine Kuh. Aber es gibt natürlich auch die Visionen und die Trancezustände, aus denen Mythen hervorgehen. Also Nordamerikanische Indianer oder australische Ureinwohner gehen so wie Jesus für 40 Tage in die Wüste und halten dann die Fastenzeit. Und in dieser Fastenzeit, da haben sie dann die Vision, oft durch Mescalin unterstützt oder wie immer. Und sie sehen dann, das wissen wir aus ethnografischen Beschreibungen, sie sehen dann Götter und mythische Geschichten, so wie wir einen Film sehen. Das heißt, die sehen das als echte Halluzination. Also bilden sich das irgendwie nicht nur ein, sondern die Halluzination bringt die Geschichte so real in den Augen der Indianer, als wenn wir einen Film sehen würden. Das ist auch eine Fähigkeit, über die wir nicht verfügen. Das ist also eine Fähigkeit, die ist uns verloren gegangen. Man weiß aber aus der Forschung, dass Halluzinationen in vorindustriellen Völkern viel häufiger sind als bei uns. Wer hat schon in unserer Kultur Halluzinationen? Das ist eher selten. Also natürlich hat jeder von uns schon mal Halluzinationen gehabt, auch ohne Drogen und Schlafentzug, auch im Normalzustand. Und zwar so, dass wir das natürlich dann gar nicht unbedingt gemerkt haben. Also gibt es schon, aber es ist doch eher selten. Aber in den vorindustriellen Kulturen ist die Halluzination etwas, was zur Alltagspsyche gehört. Also wenn bei uns hier diese Bernadotte in Lourdes, die Jungfrau Maria da in einer Felshöhle gesehen hat, hat sie eine Halluzination gehabt und wir machen daraus einen großen Tara. Aber Halluzinationen dieser Art, dass Menschen Engel oder Götter sehen oder den Teufel sehen, das ist für den Menschen aus der vorindustriellen Kultur etwas Häufiges, was Verbreitetes. Das heißt, die Leute glauben nicht an Götter, sondern sie sehen die Götter, weil sie nämlich ständig Halluzinationen haben von Teufeln, von Göttern, von Geistern, von Engeln. Und deswegen glauben die nicht daran, sondern die sehen die. Und wenn man etwas sieht, braucht man nicht daran zu glauben. Daran kann man schon erkennen, dass die Religiosität natürlich in vorindustriellen Kulturen viel stärker ist, als in unserer Kultur sie überhaupt sein kann. Weil die ja eine ganz andere Quelle haben, gewissermaßen für die Überprüfung ihrer Glaubensvorstellung. Weil die ja eben ständig über Halluzinationen diese mythischen Gestalten sehen. Das weiß man also aus der psychologischen Forschung in der Ethnographie. Daher gibt es natürlich auch keinen Zweifel an solchen Mythen. Eher umgekehrt, die Mythen offenbaren die realere Welt, eine Welt, die realer ist als die, von der wir glauben, dass sie nur sinnlich-empirisch ist. Das ist ja klar. Auf diese Art und Weise ist die Welt der Götter die realere Welt und die irdische Welt ist die unwirkliche Welt. Und das ist eine Vorstellung, die man ja auch noch in der platonischen Philosophie aus genau diesen Gründen findet. Und auch noch im christlichen Mittelalter aus genau diesen Gründen findet, dass man die Welt, von der wir heute glauben, dass sie eher im Bereich des Arbiträren und des Zweifelhaften liegt, während wir die irdische Welt, die sinnliche Welt, als das wirklich Gegebene und Reale verstehen, so sehen das die alten Völker direkt umgekehrt. Platonische Ideenlehre ist direkt umgekehrt. Die irdische Welt, das ist eigentlich das Zweifelhafte, während die Welt der Götter, das ist die wahre Welt. Und wer jetzt über Halluzinationen verfügt und dann die Engel und die Götter und die Geister sieht, wie das die Indianerstämme und die australischen Ureinwohner und vorindustrielle Völker tun, der hat natürlich einen Grund dazu, das so zu sehen. Nämlich, wenn er diesen Film hat, also wenn die sich in Trancezustände begehen, also man kann das ganz genau erforschen, psychologisch erforschen, haben die so einen langsam ablaufenden Film. Und da sehen die dann die Mythengeschichten als reale Bilder. Das ist also eine kognitive Fähigkeit, die wir völlig verloren haben, nur noch unter Drogen. Also unter Drogen klappt das auch bei uns, aber nur unter Drogen. Bei denen klappt das aber schon aufgrund geringer Reize und Anlässe. Ja, dazu noch ein paar Fragen. Sagen wir mal so, dieses mythische Denken geht natürlich auch eine Symbiose ein, dürfte ja klar sein mit dem religiösen Denken, weil die religiösen Geschichten sind ja auch mythische Geschichten. Aber Die mythischen Geschichten gehen natürlich auch über Religion hinaus. Und wenn also Mythengeschichten und Märchengeschichten von Zauberern und Riesen erzählen, sieht man, dass das natürlich über den religiösen Bereich weit hinausreicht. Man kann sagen, dass das wissenschaftliche Denken eigentlich aus diesem mythischen Denken hervorgeht. Es gibt eben in den alten Kulturen kein wissenschaftliches Denken. Das ist kein, die haben keine Wissenschaft, sondern die haben die Mythen. Und in der griechischen Antike kann man schon diesen Übergang feststellen von den Mythen zur Wissenschaft. In der griechischen Aufklärung gibt es eine erste Vorstufe zu diesem Übergang und natürlich dann auch mit entsprechenden Problemen. Also diejenigen Philosophen und Wissenschaftler der Antike, die die Mythen bezweifelt haben, wurden als Gotteslästerer hingestellt. Also als Anaxagoras behauptete, die Sonne sei nur eine glühende Masse und kein Gott, stand er unter Todesstrafe. Und das ist etwas, was man in der Antike immer wieder findet, dass die Aufklärer, die sich um Wissenschaft bemühen, natürlich in einen Gegensatz geraten zu den religiösen und mythischen Weltinterpreten. Und das ist ein Prozess, der im Grunde bis heute nicht abgeschlossen ist. Also zum Beispiel im Irak erschien im Jahre 1913 ein Buch mit dem Titel Tod all denen, die behaupten, Regen sei eine etwa chemische Sache. Also ich habe jetzt den genauen Titel ist etwa so. Ja, weil man eben den Regen noch als etwas Göttliches verstand. Als göttliches Wasser verstand. Und wenn jetzt einer sagt, das kann ich naturwissenschaftlich erklären, der steht dann in einem Gegensatz zur Religion und muss natürlich mit Anklage auf Gotteslästerung rechnen. Und das finden wir ja in Europa auch, wo eben der Erste, der erklärte, dass das Weltall unendlich sei, Bruno, Giordano Bruno, eben verbrannt wurde für diese wissenschaftliche Aussage, die sich ja dann nach heutiger Auffassung eher als richtig erwiesen hat. Es ist eben ein Gegensatz zwischen mythischem Denken und Wissenschaft. Und die Wissenschaft konnte sich nur entfalten, indem sie das mythische Denken beiseite gedrängt hat und an den Rand gedrängt hat und es gewissermaßen überlagert hat und verformt hat. So ein Kampf zwischen Mythos und Wissenschaft, der in der Antike schon angefangen hat und in der europäischen Neuzeit dann nochmal eine neue Dimension gewonnen hat. Aber natürlich ist dieser Prozess nicht abgeschlossen. Der ist nicht abgeschlossen. Die Entmythologisierung ist also noch im vollen Gange. Ja, und gerade die Geisteswissenschaften der letzten 30 Jahre sind eigentlich dadurch charakterisiert, dass sie einen Stillstand dieser Entmythologisierung zum Ausdruck bringen. Nach dem Motto, so genau wollen wir es eigentlich gar nicht wissen. Also es ist die typische, nach meiner Auffassung, die typische Situation der europäischen Philosophie, Ethnologie und Soziologie der letzten 30, 40 Jahre, dass sie hier, ich möchte sagen, einen Waffenstillstand mit dem mythischen Denken eingegangen sind und es nicht so genau wissen wollen. Also ich würde sagen, das ist eine ganz starke These und ich bin mir ganz sicher, dass die richtig ist. Der Entmythologisierungsprozess ist natürlich in den letzten 100 Jahren weiter vorangeschritten, aber nicht in den letzten 40 Jahren. In den letzten 40 Jahren haben wir einen Stillstand durch diese merkwürdige Generation der 60er, 70er. Das ist eine Art Waffenstillstand, ein Stopp des Evolutionsprozesses, ein Stopp des geistigen Evolutionsprozesses. So, an dieser Stelle mache ich dann Schluss und in der nächsten Woche geht es weiter.